Wir danken dir, Herr Jesus, dass du nicht ein toter Gott bist und ein Götzenbild, das Augen hat zu sehen, aber nicht sieht. Augen und nicht sieht, Ohren und nicht hört, nur ein totes Bild von Menschenhänden gemacht. Du bist der Ewige, Unwandelbare, Allmächtige, Allwissende Gott. Wir danken dir für das schönste Glück, das den Menschen geschenkt wird, in und durch Jesus Christus, dass wir eine lebendige Verbindung mit dem Allmächtigen haben. Wir danken dir, dass es uns auch heute Abend wiederum geschenkt ist, dass wir uns hier versammeln dürfen. Segne diese Stunde, segne diese Stadt, segne die Schweiz. Und lass dein Geist wehen über dieses Land. Wirke du, wie nur du wirken kannst. Erfasse jung und alt und schenke, dass dein Wort laufen möge zur Ehre und Verherrlichung deines Namens. Amen. 1. Chronik 16 vom 7. Vers bis zu dem 12. Zu der Zeit bestellte David zum Ersten, dem Herrn zu danken, durch Asaf und seine Brüder. Danket dem Herrn, prediget seinen Namen, tut kund unter den Völkern sein Tun. Singet und spielet ihm, dichtet von allen seinen Wunden. Rühmet seinen heiligen Namen. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht. Suchet sein Angesicht allezeit. Gedenket seine Wunderwerke, die er getan hat. Seine Wunde und der Gerichte seines Mundes. Soweit. Heute Abend möchte ich über das Danken reden. Danken? Was kann man darüber sagen? Hat das eine Bedeutung? Nun möchte ich, dass wir uns den Dank anschauen. Nach diesem gelesenen Text. Leider haben wir nicht Zeit, sonst hätten wir den ganzen Psalm gelesen. Es ist ein langer Psalm. Und was Gott darüber sagt. Das Danken ist von großer Wichtigkeit im Leben eines Christen. Denken wir nur mal an die 10 Aussätzigen, als die geheilt wurden. 10 Aussätzige und der Samariter, als der, das erkannte, dass er geheilt war, kehrte um, ging zu Jesus, fiel ihm zu seinen Füßen und dankte ihm. Und der Herr sagt, waren es nicht 10? Die aussätzig waren und geheilt sind. Und hat sich nur eine, und dieser eine, ein Mischling, kein Israelit, ein Samariter, von dem wir sagen, ein Außenstehende, ein Heide, nur der sich gefunden, um den Herrn Jesus zu danken. Und der Herr Jesus sagt, wo sind die anderen 9? Da öffnet der Herr Jesus uns sein Herz. Wenn uns das Danken auch keine wichtige Sache ist, Aber bei Jesus ist es von größter Bedeutung. Und wie hat das sein Herz erfreut, dass es einen gegeben hat, der nicht ein Kind Gottes war und gedankt hat. Und die neuen Kinder Gottes haben nicht gedankt. Nun sind wir hier. Wie viele von uns kennen das wahre, echte Danken? Können wir Gott danken oder gleichen wir die Kinder Israels, die aus dem Lande Ägyptens, aus der Sklaverei gerettet worden sind, durch das geschlachtete Lamm, das vergossene Blut, errettet aus der Sklaverei und auf den Weg zum verheißenen Land. Was gab es? Murren, Klagelieder, Undank. Trotzdem, als sie in Ägypten waren, in der Sklaverei, haben sie zu Gott geschrien und sagten, Herr, erbarme dich unser. Wie sieht es in unserem Leben aus mit dem Danken? Ich habe diesen Text etwas angeschaut. Und dann gleich kamen mir vier Elemente, vier Sachen, die enthalten sind im Danken. Das Danken, das echte Danken nach dem Worte Gottes ist etwas Erstaunliches. Und ich möchte nur vier Punkte emporheben, die enthalten sind im Danken. Hier aus diesem Text ist der erste Punkt: Gedenket seine Wunderwerke. Der zweite Punkt, machet und tut kund den Nationen sein Tun. Der dritte Punkt, rühmet seinen heiligen Namen. Und der letzte Punkt, wer Gott dankt, der ergibt sich ihm ganz. Das Danken, wenn eines von diesen vier fehlt, ist kein Danken. Sein Zirkus, seine Heuchelei. Wahres Danken wird gekennzeichnet von diesen vier Sachen. Wir danken Gott, weil wir seine Werke gedenken. Und im Psalm, da heißt es im Psalm 103, Vers 2, vergesse nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Der Mensch, der aufhört zu danken, hört deshalb auf, weil er vergessen hat, was Gott uns in der Vergangenheit Gutes getan hat. Das ist wie ein Fluch unter dem Volke Gottes. Wir wissen ja, dass die Kinder Israel, die gemurrt haben und Gott getadelt haben, verflucht worden sind. Gott hat in seinem Zorn geschworen, die werden nicht in das verheißene Land eingehen. Da hat Gott geschworen. Er sagt, ganz gewiss, so wahr ich lebe, die werden nicht in das verheißene Land gehen, trotzdem Gott es ihnen verheißen hatte. Und da sagt Gott, nein, ich ziehe das zurück. Das gilt nicht mehr. Nur wegen ihr Murren. Sie schauten auf die Schwierigkeiten der Gegenwart, in der sie sich befanden, und vergaßen, was Gott in der Vergangenheit Gutes getan hat. In der englischen Sprache ist ein Lied, Count Your Many Blessings and See What God Has Done. Gibt es das auch auf Deutsch? Was sagt man auf Deutsch? Ja, dass wir das zählen, das Gute, was Gott uns getan hat. Und wenn wir das täten, würden wir nie aufhören, werden wir nie aufhören zu danken. Unser Mund und Herzen werden voll Dank sein. Lobe den Herrn, meine Seele, Psalm 103, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergesse das nie. Das ist die Schandtat des Christen, dass wir Sachen vergessen, die wir nie vergessen sollten. Und das, was wir vergessen sollten, vergessen wir nicht. Das Nachtragen, das können wir gut. Was wir vergessen sollten, vergessen wir nicht. Aber was wir nicht vergessen sollten, das vergessen wir. Denk mal daran, als Gott dir Gutes getan hat. Da war dein Herz voller Freude, dein Mund voller Jubel. Hast den Herrn gepriesen. Wie wunderbar war das. Aber es hat nicht lange gedauert und dann hast du es vergessen. Wir vergessen ja sogar unsere Gelübde. Wenn wir in Not sind, in Schwierigkeiten sind und sagen, Gott, wenn du uns hier heraushilfst, wenn du mir dieses in diese Zeit hilfst und eingreifst, dann will ich nur für dich leben. Und was versprechen wir nicht alles dem Herrn? Aber nach kurzer Zeit haben wir das vergessen. Ich glaube, wenn da eine Sache ist, über die wir Buße tun müssen, ist es über diese Sache, dass wir die guten Taten Gottes, die er uns schenkt, vergessen. Wenn Gott dir noch nie was Gutes getan hat, dann denke nur daran, an dem der querschnittgelähmt ist in Südafrika und der sagt, oh, ihr seid zu beneiden, die ihr gehen könnt. Ihr seid zu beneiden, die ihr gesund seid. Augen zu sehen, Ohren zu hören, wo das alles funktioniert. Das sind Segnungen. Für Speis und Trank. Wenn wir in einem Haus sein können, danken wir Gott dafür. Es gibt viele, die das nicht haben, die solch ein Vorrecht nicht haben. Es gibt viele, die sogar hungern, zu Bett gehen. In Südafrika war ich mit einigen Mitarbeitern und sagte, oh, der Herr hat gesagt, die Ernte ist weiß. Bittet den Herrn der Ernte, dass Arbeiter sende. Und als Arbeiter kamen, er sagte, ich freue mich, dass Gott die gesandt hat. Dann sagten sie, Erlo, und was werden die essen? Ich weiß von Mitarbeitern, die oft zu Bett gehen und haben nicht gegessen. Die das Evangelium verkündigen und haben nichts. Ein Mann aus der Umgebung, wo unser Bruder Pani herkommt, ein Polizist, der schon von hoher Stellung war, hat das alles aufgegeben, als er gerettet wurde und ist los und hat das Evangelium verkündigt. Hat Frau und Kinder. Und bald lief er mit Schuhen herum, die auch einen Mund und eine Zunge hatten. Und trotzdem wurde er nicht müde und nicht matt. Und dann, eines Tages, als er auf dem Weg nach Hause fuhr, traf er einen anderen mit einem Auto. Hat kein Benzin im Auto. Da schaute er, hat noch etwas. Dann ging er unter das Auto und öffnete den Tank, um Benzin, etwas Benzin seinen Mitmenschen zu geben. Und da zündete er ein Streichholz an. Da war es eine Explosion. Und so ist er verbrannt. So ging er in die Ewigkeit. Hat sein Leben geopfert für die. Und fürs Evangelium. Und seine Mitmenschen. Solche Menschen gibt es. Wir tun alles, was wir können, um diesen Menschen beizustehen. Vor einiger Zeit eine Reise hier in der Schweiz und in Europa habe ich erzählt von dem Wasser, das wir gefunden haben. Und jetzt kann ich schon sagen, dass die Apfelmaschine schon steht auf der Missionsstation. Jetzt brauchen wir nur, wir hoffen, wenn wir wieder zurückkommen in Südafrika, dass die Maschine, da wird kein Tank sein. Sie sagen, stehendes Wasser wird gleich unrein. Wasser muss immer in Zirkulation sein, immer zirkulieren, immer fließen. Sobald Wasser steht, dann wird es schlecht. Das muss immer im Schwung bleiben. Ist das nicht eine geistliche Lektion? Auch vom lebendigen Wasser. Wir wissen ja, See Genezareth grimmelt und wimmelt von Fischen. Das tote Meer, gar nicht. Das tote Meer trinkt nur, wie die Christen, die in die Kirche gehen und trinken nur. Sie geben nicht weiter. Das tote Meer ist deshalb tot. Aber See Genezareth trinkt und gibt weiter. Also, wenn das lebendige Wasser fließt und wirksam ist in unserem Leben, dann ist da Leben. Aber wenn unser Christentum stillsteht, dann wird's faul. Nun nehmen Sie Wasser und lassen es einige Wochen stehen. Sie werden staunen. Sie brauchen vielleicht nicht mal ein Vergrößerungsglas zu haben, was für Würmer es im Wasser gibt. Unser Christentum darf keinen Stillstand erleben. Wir warten nur denn auf die Maschine, die das Wasser immer zirkuliert. Und dann noch eine andere kleine Maschine, die das Aroma, den Saft mischt mit dem Wasser und Kohlensäure. Und dann nur noch eine kleine Maschine, die die Verpackungen tut. Und dann geht's los. Wir freuen uns schon darauf, dass Gott diese Tür geöffnet hat. Wir versuchen alles. Da, wo Pani ist, haben sie jetzt ein Restaurant, einen kleinen Laden. Wir versuchen alles Mögliche, um nur etwas zu tun, dass die das Evangelium verkündigen, etwas haben zum Essen. Und etwas haben, um weiterzugehen, das Evangelium zu verkündigen. Und sie sind jetzt, sie haben gestern das Fundament gegossen, um eine Bäckerei zu bauen. Und dann wollen sie backen, dann haben sie gleich Brot auch für die Schüler und können Brot und Kuchen verkaufen. So machen wir das, versuchen mit allen Kräften das Reich Gottes zu fördern. Aber wenn wir das haben und sind nicht dankbar dafür, ist eine Sünde. Es kann uns geistlich nicht gut gehen, wenn wir die Taten Gottes in der Vergangenheit vergessen. Denk daran, was uns Gott Gutes getan hat. Letzten Sonntag, ich habe gestern Abend etwas davon erzählt, da waren viele Mitarbeiter. Die haben sich bekleidet, wie sie waren vor ihrer Bekehrung. Die Xhosas in ihre Xhosa-Tracht, die Zulus in ihre Zulu-Tracht, die Männer, die Swazis in ihre Swazi-Tracht, wie sie waren in ihrem Heidentum. Dann haben sie auch so getanzt. Die Schwarzen tanzen ja nicht wie die Weißen. Ein Mitarbeiter war mit mir mehrmal mit mir und da kam er nach einem Saal, da wurde getanzt, er schaute durchs Fenster und er lachte vom ganzen Herzen. Er sagt, bitte schau dich diesmal an, wie der Mann eine Frau herumschiebt. Wie eine Schubkarre. Zum ersten Mal sagt, was, die sind doch blöd. Da ist ein Mann, der dreht die Frau herum und schiebt die herum auf den Tanzboden. Kennen Sie nicht. Da tanzt jeder für sich. Die Frauen tanzen für sich und die Männer tanzen sich. Aber die tanzen, dass der Staub weht. Mit ihren Stöcken und Schilden. Ganz. Das haben sie getan. Und so haben sie uns begleitet bis ins Auditorium hinein. Sagten, wir danken Gott, dass du Jesu Ruf gefolgt bist. Da hat das Evangelium, da hat Jesus Christus uns herausgeholt. Und wir können ihn für den Rest unseres Lebens nicht genug dafür danken. Denk nur, liebe Christ, wo du herauskommst. Denk an den Schlamm der Sünde. Schau dein Leben mal an. Geh mal mit deinem Gedanken zurück. Wie warst du vor deiner Bekehrung? Was für ein Leben hast du geführt? Wie sah es aus? Die Gottlosigkeit, die Ungerechtigkeit, Luch und Betrug und was nicht alles. Und da hat Gott dich herausgeholt. Und wenn man daran denkt, kann man nicht aufhören zu danken. Sagen, Gott, ich danke dir für das, was du an mir getan hast. Warum sieht es bei einigen Christen so blöd aus? Warum so trocken? Warum so öde? Warum ist das Leben wie eine Wüste? Warum hat das Leben keine Kraft und Anziehungskraft? Sie haben vergessen, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Haben vergessen. Und wenn Gott sagt, vergiss es nicht und du vergisst es, ist es eine Sünde. Gedenket seine wunde Werke, sagt David. Im 7. Vers heißt es, zu der Zeit bestellte David zum Ersten. Damit begann er, dem Herrn zu danken. Das ist von größter Wichtigkeit. Und der Herr Jesus, der zählt, der sagt, es waren doch 10. Und nur einer hat es begriffen, dass man Dankeschön sagt. Nur eine, 9 nicht. Und alle, die zum Volke Gottes gehörten, haben es nicht kapiert. Und nur dieser Mischling, der ein Verfluchter und Unreiner war, der ist zurückgekommen und hat Gott gedankt. Nun möchte ich, dass ein jeder nun mal zurückschaut in seinem eigenen Leben. Fehlt es nicht am Danken? Haben Sie Gott jedes Mal gedankt? Sehr oft in der Seelsorge kommen Menschen zu mir, um ihr Leben zu bereinigen. Die bekennen ihre Sünden. Und dann beten wir, dass der Herr es ihnen vergeben möchte und sie befreien möchte. Und wenn ich Amen gesagt habe und wir rausgehen, schaue ich das Gesicht an. Dann sage ich, ja, sag mal, warum sieht es noch so sauer aus? Oder sie sagen, ja, wie geht's jetzt nun weiter? Muss ich oft sagen, sag mir mal, sind Sie recht im Kopf? Ja, warum? Sie haben ihre Sünden bekannt. Sie haben den Herrn Jesus gebeten, dass es ihnen vergibt. Und Sie sind nicht voller Lob und Dank, dass er Ihnen vergeben hat? Danken Sie Gott nicht dafür. Ist das eine kleine Sache, dass einem die Sünden vergeben werden? Und dann erzähle ich das von dem Mörder in China. Als der Missionar ihm sagte, du kannst Vergebung bekommen. Das Blut Jesu kann dich reinigen. Gott kann dir das vergeben, deine Schuld, deine Blutschuld. Und er kann dich davon befreien, er kann dich rechtfertigen. Und wenn er dich rechtfertigt, ist es, als ob du nie gesündigt hast. Da sagt der Chinese zu dem Missionar, glauben die Christen das? Da sagt er, ja, da sagt, das glaube ich nicht. Wenn die Christen das glaubten, dann müsste ihr Gesicht ja strahlen. Ich kenne einige Christen. Ihr Leben zeugt nicht davon, dass sie daran glauben. Sie sagen, wenn Gott mir diesen Mord, den ich begangen habe, vergeben könnte, dann würde ich da, wo China am breitesten ist, von Ost nach West, auf meinen Knien und Händen gehen, auf zerbrochenes Glas, aus Dankbarkeit, dass er mir vergeben hat. Sagt ein buddhistischer Chinese, wenn es solches geben sollte, dass mir meine Sünden vergeben wird, ist dann nichts in dieser Welt, das ich tun könnte, meinen Dank Gott zu geben. Aber da sind wir, im traurigen Gesicht, beichten wir, bekennen unsere Sünden, Gott, bitte verzeih ihm, vergib ihm, wasch ihn rein und löse ihn, befreie ihn davon. Amen. Und dann sagt der Mensch, ja, wie geht's nun weiter? Das Erste, dank Gott dafür. Kann man verstehen, dass die Menschen nur in einem Kreis herumgehen und ein Graue und Jammerbild sind? Die sollten hüpfen wie ein Mastkalb. Leide. Ich kenne wenige Mastkälbe. Sind hier Bauern, die ein Mastkalb kennen. Ja, da ist eine. Das Kalb, das springt und läuft, dass der Boden sich bewegt. Und die Bibel sagt, sie werden hüpfen wie die Mastkälbe. Die Freude, den Jubel, die Herrlichkeit, wenn sie nicht fassen können. Und dass der Mensch sagt, Gott sei Dank, mir sind meine Sünden vergeben. Und sagt, jetzt gehe ich zu den Füßen Jesu und danke ihm, dass er mir alles das vergeben hat. Und dann danke ich ihm dafür, dass er mich befreit hat. Wir beten, befreie mich. Und stehen auf. Und er sagt, ja, was nun? Wie geht es nun weiter? Können Sie nun verstehen, dass sich einigen Menschen sagen, stimmt alles bei dir? Hier. Ein Volk in Südafrika sagt, sind bei dir alle Schafe im Stall? Ein anderes Volk sagt, da ist eine losere Schraube. Die ist nicht fest, die ist lose im Kopf. Wie sieht es in unseren Köpfen aus? Wem Vergebung der Sünden zuteil geworden ist und Befreiung, der kann doch nicht anders als Gott danken und preisen. Und der sollte es nie vergessen, was Gott ihm getan hat. Nie. Gedenket seine Wunderwerke, sagt David. Sagt das Erste, was wir tun, wir danken Gott. Für alle seine Wunderwerke gibt es eines in ihrem Leben, wofür sie Gott noch nicht gedankt haben. Und wenn sie gedankt haben, haben sie aufgehört mit dem Danken oder fahren sie fort mit dem Danken? Und wer dankt, hat keine Zeit zum Klagen, keine Zeit zum Murren und singt keine Klagelieder. Der zweite Punkt. Tut kund unter den Völkern sein Tun. Das bedeutet, sagt es den anderen. Im Psalm 9, Vers 2 heißt es, ich danke dem Herrn von ganzem Herzen und erzähle alle seine Wunde. Wie viele Menschen haben sich schon erzählt von den Wunden, die Gott in ihrem Leben getan hat? Rechnen Sie mal etwas. Muss ich jetzt ein Zähler ausrufen? Eine Pause, eine Stille, nun zählen Sie mal. Wie viele Menschen haben Sie schon erzählt von dem, was Gott an Ihnen getan hat? Ich danke dem Herrn, sagt der Psalmist, von ganzem Herzen und erzähle alle seine Wunde. Wer sagt, dass er Gott dankt und seinen Mitmenschen nicht erzählt von dem, was Gott an ihm getan hat, der weiß nicht, was Danken ist. Der hat keinen Dank, keinen wahren, echten Dank und hat auch kein wahres, echtes Glaubensleben und kein wahres Christentum. Es ist nur Schein. Da geht das Wort des Timotheus in Erfüllung. Gräuliche Zeiten in den Endzeiten. Die Menschen haben die Form, den Schein, aber verleugnen die Kraft. Tut kund, da kann man nicht schweigen. Das kann man nicht verschweigen. Das muss man den Menschen kundmachen. Bei uns in Greytown, das ist unsere nächste Stadt, circa 50 Kilometer von der Missionsstation entfernt. War eine Evangelisation. Und dann hat der Evangelist gesagt, morgen Abend haben wir einen Zeugnisdienst. Und dann ist ein Mann aufgestanden und hat gezeugt, dass er vor 30 Jahren gerettet worden ist. Und die ganze Schar war so erschrocken, keiner wusste es. Und sie sagten, schon vor 30 Jahren ist der Christ geworden. Hat er sich bekehrt. Und keine, der ihn kannte, hat es gespürt und hat es gemerkt. Und nach 30 Jahren erzählt er, dass vor 30 Jahren er zum Glauben gekommen ist. Wo wahrer Dank ist, wo das Herz erfüllt ist, und der Psalmist sagt, von ganzem Herzen danke ich dir und erzähle von deinen Werken, wovon das Herz voll ist, fließt der Mund über. Können wir nicht verschweigen? Wir können uns des Herrn nicht schämen. Der hat was an uns getan. Der hat unser Leben neu gemacht. Und wenn Besucher kommen, kann man nicht darauf warten, bis der Herr die Tür öffnet, dass man ihnen es sagen kann. Aber auf rechte Art und Weise. Es soll gesalzen sein, aber nicht nur Salz sein. Es hängt einem aus dem Hals. Aber wenn das Essen gut gesalzt ist, dann schmeckt es gut, hat seinen guten Geschmack. Und so soll es denn auch mit unserem Zeugnis sein. Also, wer dankt, kann nicht anders als der Dank fließt da heraus, dass er gedenkt, was Gott getan hat. Dann erzählt er es den anderen. Der kann es doch nicht in seinen Chef oder Mitarbeitern oder Freunden verheimlichen. Das gibt es nicht. Das teilt man ihnen mit. Du, ich will dir mal was sagen. Das ist geschehen in meinem Leben. Das hat Gott für mich getan. Der dritte Punkt, rühmet seinen heiligen Namen. Nun, es tut mir leid, dass es nicht ganz klar ist. Was bedeutet das? Rühmet. In der englischen Sprache ist showing forth God's glory. Gottes Herrlichkeit zu offenbaren. In der hebräischen Sprache haben wir das Wort halal. So ähnlich wie die Moslems mit ihrem halal. Halal. Das bedeutet hell, glänzend, leuchtend, strahlend. Das Herz dieses Wortes in der hebräischen Sprache, die Wurzel dieses Wortes, enthält einen strahlenden Glanz. Da soll ein strahlender Glanz, ein Glanz, der aus unserem Leben strahlt zu unseren Mitmenschen. Das ist, was das Wort sagt. Rühmet seinen heiligen Namen, strahlt den Glanz seines heiligen Namens aus. Wie sieht's aus? Ich rede nicht gerne über die Köpfe der Menschen hinweg. Ich will das Herz treffen. Wie sieht's in Ihrem Leben aus? Sieht man da den strahlenden Glanz? Vor Jahren, als die Erweckung begann, bei Tugela Ferry, versammelten sich die Christen dort, Pani war ein junger Mann, in einem Kuhstall. Es war auch ein Kuhstall, die hatten keinen Ort. Die Erweckung begann in einem Kuhstall und bei Tugela Ferry versammelten sie sich in einem Kuhstall. Da kamen die Heiden mit ihren Fellen und versammelten sich dort. Nicht in westlicher Tracht, noch in heidnischer Tracht. Wir sagen es ihnen nie, ihr müsst jetzt verwestlicht werden. Tun wir nie. Wenn sie sich in ihren heidnischen Fellen bekehren, kommen sie in die Kirche, in den Versammlungsraum, in heidnischen Fällen. Und wir lassen die so, bis sie sagen, wir fühlen, wir möchten jetzt nicht mehr so herumgehen. Und dann gehen sie zu ihren Männern. Eine schwarze Frau kann das nicht, ohne die Bewilligung ihres Mannes. Die haben noch nicht die Freiheit der westlichen Frauen. Und wenn der Mann sagt, nein, dann kann sie es nicht. Kann sie nur beten und sagen, Herr, wirke du in seinem Herzen. Und als sie in diesem Kuhstall waren, kam eine hohe Dame von Durban, eine englische Frau, die zu den Eliten gehört. Und sie ging in diesen Kuhstall hinein und setzte sich und sah diesen Menschen mit ihren Fellen. Ja, meine Frau, die Frauen haben einen Fellrock um sich, das wird mit Öl eingeschmiert. Und hier oben wird das ganz so, ich weiß nicht, wie man das sagt auf Deutsch hier, dass es so dick ist. Ein Arzt sagte mir, wenn man oft die Hand darunter tut und raus, dann ist es wie Lehm fast. Und diese Frauen saßen dort und Männer und sangen. Und sie schaute sich das an, als sie herauskam, da sagt sie, solche strahlende Gesichter habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Noch nie. Ging zu dem Prediger und sagte, ich gehe jetzt zurück nach Durban und kaufe diesen Menschen einen großen Lastwagen, dass sie alle in die Kirche fahren können. Das hat sie so ergriffen. Sie sagt, ich nenne mich Christ. Mein Mann hat sich Christ genannt. Der ist verunglückt in einem Flugzeugunglück. Aber sie sagt, solches habe ich noch nie erlebt. Ich weiß nicht, was sie gesungen haben. Ich weiß nicht, was gepredigt worden ist. Ich konnte es nicht verstehen. Aber die glänzenden Gesichter kann ich nicht vergessen. Das ist echt. Sie sahen den Glanz Gottes. Sie sah den Glanz Gottes in diesen Menschen, in ihren Gesichtern. Ein alter Gesang, Beste, heißt, man kennt sie am strahlendes Gesicht. Und das sind nicht nur die Afrikaner im Busch, im Dschungel, in Afrika, in der Wüste. Nein, das muss auch hier sein. Und wenn es nicht so ist, dann ist da etwas verkehrt und stimmt nicht mit dem westlichen Christen. Stimmt nicht. Was sagt die Bibel uns? In 2. Korinther 3, Vers 18, da heißt es, nun aber spiegelt sich in uns allen des Herrn Klarheit mit aufgedecktem Angesicht. Was sagt uns Paulus durch dieses Wort? Moses, der kam vom Berg herab. Die Herrlichkeit war so groß, Gottes Herrlichkeit, dass er sein Haupt verschleiern musste. Er kam mit bedecktem Haupt. Sie konnten es nicht ansehen. Ich weiß von einem Gottesmann, der gesagt hat, das Angesicht eines wahren Christen leuchtet helle, denn das Angesicht Mose, und es leuchtet Länge. Und er sagt, warum? Weil Christus in ihm ist. Und da in 2. Korinther 3, Vers 8 sagte, wir werden verklärt. Immer mehr in sein Bild verklärt. Jesus war auf dem Berg der Verklärung. Und da wurde er plötzlich verklärt. Da strahlt er mit dem himmlischen Glanz. Und es heißt, der Christ wird immer mehr verklärt. Der Glanz, der strahlende Glanz des Namens Gottes wird immer mehr sichtbar. Ist das so bei uns? Können unsere Kinder das bezeugen? Mann kann die Frau das bezeugen? Frau kann dem Mann das bezeugen? Können die Verwandten das bezeugen? Je mehr wir umgestaltet werden in Jesu Bild, desto mehr die Herrlichkeit Gottes. Die erste Zauberin, die zum Glauben kam und befreit wurde, als sie auf den Boden lag, und sagte, Herr, ich danke dir, Herr Jesus, dass du mich befreit hast und erlöst hast. Das Gesicht, habe ich schon oft gesagt, werde ich nie vergessen, der Glanz im Gesicht der alten Hexe. Und die sehen nicht gut aus. Eine alte Hexe sieht gräulich aus, furchtbar. Aber die Herrlichkeit, darum sage ich zu den Schwestern, liebe Schwestern, ihr braucht nicht nach Paris und Hollywood gehen und euch etwas vormachen lassen, wie man sich putzt und färbt, wie die Vögel. Wie heißen Birdies? Die Vögel, die Papageien. Die haben die wunderbarsten Farben. Grün und blau und so weiter. Und wenn wir uns auch färben würden wie ein Papagei, sind wir noch nicht so schön wie ein Christ, der da strahlt mit dem göttlichen Glanz. Das ist das Schönste. Dann ist die Frau am hübschsten, am herrlichsten, wenn sie von den Füßen Jesu kommt. Dann ist da etwas Köstliches, Teures in dem Leben. Die braucht keine Maske anzutun. Die hat etwas von der Verklärung Jesu, von der Herrlichkeit Jesu. Und hier, wo es heißt, wo Luther sagt, rühme seinen heiligen Namen, bedeutet, offenbare die Herrlichkeit und den Glanz Gottes deinen Mitmenschen. Wie sieht es in deinem Leben aus in der Vergangenheit? Haben deine Mitmenschen viel von der Herrlichkeit Gottes schon gesehen, gespürt? Reden sie davon? Sind sie davon erfasst? Sehen sie das? Wo wahre Dank ist, da ist auch der Glanz Gottes. Da strahlt man. Ich weiß von weißen Männern und von einem weißen Mann in Südafrika. Jedes Mal, wenn er ins Zimmer kommt, um Raum, wenn er die Tür öffnet, wenn er klopft, ja, herein. Dann kam er mit einem strahlenden Gesicht, leuchtenden Gesicht. Bis der Strahl aufhörte und ich sagte, was ist mit dir geschehen? Ist Sünde hereingekommen? Wo ist der Glanz geblieben? Wo ist die Herrlichkeit? Wenn der Teufel hereinkommt, wird das Gesicht gleich verfinstert. Aber wenn der Herr der Herrlichkeit da ist, oh lieben Freunde, das strahlt. Das strahlt. Uns nicht wie ein alter Mann, ein alter Knast, der hereinkommt und dann wird das Gesicht der Mutter schon trüb und der Kinder traurig, dann weiß man, jetzt geht schon wieder los. Jetzt dieses und jenes. Jetzt wird genörgelt, jetzt wird gemurrt, jetzt wird getadelt. Aber wenn die Herrlichkeit Gottes strahlt, ist es etwas Kostbares, ein Vorgeschmack vom Himmel. Es ist auch ein Element, das wir finden im Danken. Und wer dankt, kann man es ansehen. Wessen Herz voller Dank ist, das sieht man. Das Gesicht und das Angesicht des Menschen kann das nicht verbergen. Und dann der letzte Punkt, sagte ich, wer vom Herzen Dank opfert, kann nicht anders, als sich dem Herrn ganz ergeben, samt Zeit und alles, was er hat. Dank und Opfer kann man nicht trennen. In Hebräer 13, Vers 5, geben viele Verse in der Bibel. Aber dafür haben wir keine Zeit. Da heißt es, in Hebräer 13, Vers 5, so lasset uns nun opfern, durch ihn das Lobopfer oder Dankopfer alle Zeit. Dank und Dankopfer. Lob und Lobopfer. Lob und Dank geht nicht ohne Opfer. Und was ist das Opfer? Das erste, dein eigenes Herz, dein Leben. Du selbst, dein Ego, dein Ich, dein Leben ergibst du dem Herrn. Du lieferst es dir aus mit deinem ganzen Eigentum. Allen Kräften, allen Geldern, alles, was du hast mit deinem ganzen Besitz, alles ergibst du dich dem Herrn. Kannst nicht anders. Dank und Opfer geht zusammen. Dank ohne Opfer ist geistlicher Humbug. Kann man einen vormachen, der keinen Verstand im Kopf hat, aber der etwas von der Bibel weiß und der etwas Kenntnis hat des Wortes Gottes, der weiß, dass wenn ein Mensch wirklich dankt, dann kommt das Opfer. Und das Opfer ist, Herr, ich gebe dir mein Herz. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir meine Zeit. Ich gebe dir meine Talente, meinen Beruf, alles. Das ist wahre, echte Dank. So offenbart er sich. Kennt ja die Geschichte von dem amerikanischen schwarzen Mädchen, Negermädchen, die vor vielen Jahren verkauft wurde. Und da waren viele Neger, Sklaven, die verkauft wurden. Jede war an einem Pfahl gefesselt mit einer Kette, Händen und Füßen. Und dann vor dem kam ein reicher, guter Mann und schaute sich das an. Und dann merkte ein junges Mädchen, circa 16 Jahre, ein schönes, schwarzes Mädchen, die da gefesselt wurde, die weinte bitterlich. Und als er zurückkam und sich alle die Sklaven anschaute, merkte er, dass die noch stets weinte. Und dann ging er zu ihr und sagte, du, warum weinst du so herzzerbrechend? Sie sagt, mein Herr, sehen Sie den Mann mit den roten Augen und mit dem höllischen Gesicht. Der will mich haben. Jedes Mal, wenn er hier vorbeigeht, kann er seine Augen nicht von mir wegnehmen. Der will mich haben. Und wenn ich in seine Hände falle, das wird Hölle für mich sein. Und dieser gute, reiche Mann mit einem weichen Herzen wurde davon erfasst. Und als geboten wurde, dann kam sie zu diesem Mädchen. Und der war gleich bereit, eine große Summe zu bezahlen. Dieser böse Mann mit den roten Augen und den furchtbaren Ausdrücken im Gesicht. Aber der gute Mann, der bot noch höher. Und dieser höllische Mann, noch viel höher. Aber der gute bot noch etwas mehr. Und so immer höher. Bis der böse Mann nicht mehr konnte. Aber der gute noch höher. Und er kam und ihn mit seiner Schulter fast am Boden warf. Und dann sagte der Mann, 1, 2, 3, und dann war es vorbei und der gute Mann konnte dieses Mädchen haben. Und ihm wurde den Schlüssel gereicht, gesagt, so, hier sind die Schlüssel, du kannst das Mädchen als dein Eigentum haben. Und er ging hin und löste sie von den Ketten. Da sagte, young girl, now you can go. Junges Mädchen, du bist jetzt frei, du kannst gehen. Sie sagte, ich gehe nicht. Du bist mein Herr. Und weil du mich befreit hast und erlöst hast und erkauft hast aus den Klauen dieses bösen Mannes, will ich dir dienen mein Leben lang bis zum Tode. Und ich werde dir dienen wie kein anderer, aus Dank, was du für mich getan hast. Die hat erfasst, was Dank ist. Die hat erfasst, was Dank ist. Und der Mischling, der eine hat erfasst und der ging zurück und dankte dem Herrn. Die 9 haben es nicht kapiert. 1 aus 10. 10% haben wir es alles kapiert? Haben wir das erkannt? Ist der Dank ein Kennmerk und Zeichen unseres Lebens? Nicht nur, dass Menschen es sehen, sondern dass das Herz Gottes erfreut wird, dass es dem Herrn nicht leid tut. Haben Sie den Herrn Jesus schon so gedankt für sein Heil, für Vergebung und Befreiung und Reinigung der Sünden, dass er sagt, es tut mir nicht leid, dass ich bis zur Hölle fahren musste, dass ich in Garten Gethsemane so gerungen habe und am Kreuze so gestorben bin. Tut mir nicht leid, diese Dank, der löscht alles. Der löscht alles. Wie eine Mutter, die das Kind geboren hat und dann das Lächeln des Kindes sieht und dann alles vergisst, wodurch sie gegangen ist. Haben Sie dem Herrn Jesus schon solche Freude gemacht? Haben Sie ihn schon solchen Dank gebracht? Wenn nicht, kann man verstehen, warum Ihr Leben solch ein trauriges Leben ist und warum Sie geistlich nicht Fortschritte machen und nicht weiterkommen. Da fehlt etwas. Und die Bibel sagt im Römerbrief, weil sie Gott kannten und nicht dankten, wie sie sollten, hat er ihnen die Sünde übergeben und darum wurden sie lesbisch und homosexuell. Verstehen Sie das? Sie sind nicht nur so geboren und können nicht anders. Aber weil sie Gott den Dank nicht gebracht haben, sagt der Sohn, nun gebe ich ihnen der Sünde hin. Wie grauenhaft muss doch Undankbarkeit in den Augen Gottes sein, dass Gott sagt, ich lasse ihn fahren. Und dass der Mensch abnormal wird, verrückt wird, nicht mehr normal ist, nicht nach natürlicher Weise lebt, sondern bestial wird. Sagte, überlasse ich seinen Lüsten jetzt. Schreckliche Sache. Weil sie Gott nicht gedankt und gepriesen haben, wie sie es sollten. Darum sagt David an erster Stelle, ich danke Gott. Asaf, wir beginnen mit dem Dank. Wir können es ja nicht vergessen, was er an uns getan hat. Wo komme ich her? Was hat er alles an mir getan? Das kann ich nicht verschweigen, das muss ich erzählen. Die Herrlichkeit Gottes muss ich weitergeben. Und wie kann ich das am besten? Durch, dass ich mich ihm ganz ausliefere, ganz ergebe. Herr Jesus, hier bin ich mit allem, was ich habe und was ich bin. Haben Sie das schon gemacht? Haben Sie? Das ist die letzte Frage. Wenn nicht, unterzeichnen Sie das heute Abend vor Gott. Nicht auf Papier, aber mit Ihrem Wort. Und sagen, lieber Gott, schreib das in dein Buch hinein. Ich gebe dir mein Ja dazu. Mit allem, was ich habe und was ich bin, ergebe ich mich dir. Mein Leben soll dir gehören. Aus Dank für was du an mir getan hast. Und wer noch keine Gewissheit hat, dass ihm seine Sünden vergeben sind, und wer noch in der Sklaverei ist, der komme heute Abend zu Jesus, dass er befreit wird. Und dann von heute Abend an, den Rest des Lebens, machen Sie das alle Welt kund. Lassen Sie den glänzenden, den herrlichen Glanz leuchten, dass alle Welt es sieht. Und beginnt da im Haus, wo sie sich befinden. Die Frau, der Mann, das Kind, die Eltern, die Nachbarn und so weiter. Wenn sie das nicht sehen können, ist dann noch etwas faul in unserem Christentum. Und möge das jetzt beseitigt werden.